In Mose 1, Vers 27 bis 28. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Im Epheser 5, Vers 31 steht, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. In Thessalonicher 4, Vers 3 bis 5 und 7 bis 8. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten.
Guten Morgen. Wir beenden heute unsere Predigtserie zum Thema Partnerschaft, Liebe, Sex und Gott mit dem Höhepunkt, womit sonst? Heute geht es um Sex. Dieses allgemeine Lieblingsthema ist gleichzeitig aber auch in vielen Fällen irgendwie so ein Tabuthema. Es kommt eigentlich überall vor und gleichzeitig ist es aber so, dass man so richtig offen doch irgendwie nicht drüber spricht. In den letzten 5 Wochen haben wir die Grundlage gelegt und auf dieser Grundlage möchte ich heute mit euch zusammen über das Thema Sex nachdenken und reden. Und wenn du die Grundlagen nicht mitbekommen hast oder dich die Grundlagen noch weiter interessieren, dann geh auf unsere Homepage, da findest du alles zum Nachhören. Mir wären ungefähr 100 Punkte wichtig gewesen letzte Woche, die ich gerne sagen wollte. Ich muss mich auf 3 Punkte beschränken. 3 Punkte aus der Perspektive eines 43-jährigen deutschen Mannes, glücklich verheiratet, der Gott liebt, den Worten der Bibel vertraut und sich gerne nach Gottes Willen richten möchte. Das schränkt einiges ein. Wahrscheinlich würde eine Frau ganz andere Dinge sagen, weil sie ganz andere Dinge betonen würde und weil ganz andere Dinge wichtig sind oder Empfindungen. Und mit Sicherheit würde jemand, dem Gott egal oder nicht ganz so wichtig ist, auch Dinge anders sagen. Es gibt andere Sichtweisen, aber all das bin ich nicht. Und ich habe versucht, Gottes Sichtweise über Sex in der Bibel zu finden. Und ich möchte, dass ihr wisst, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, was ich denke, es geht darum, was Gott sagt. Das interessiert uns bei Mittendrin. Deswegen gucken wir uns das an. Nicht unbedingt, weil es einfach ist, und nicht, weil es populär ist, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass es die Wahrheit ist und dass es gut für uns ist. Meine 3 Punkte heute. Was ist das Gute an Sex? Welchen Rahmen gibt es für Sex? Und was ist der Sinn von Sex? Ich habe bewusst viele Bibelstellen oder viele verschiedene Bibelstellen ausgesucht, um euch einen Einblick zu geben, dass Gott tatsächlich und die Bibel, Gott in der Bibel und durch die Bibel tatsächlich was zum Thema Sex zu sagen hat. Vielleicht ist das für einige von euch schon eine Überraschung. Und ich möchte gerne, bevor ich da tiefer einsteige und gucke, was sagt Gott eigentlich, möchte ich gerne mit euch 3 Sichtweisen betrachten, von denen ich denke, dass das wahrscheinlich die am weitesten verbreiteten Sichtweisen in unserer Gesellschaft sind, die es zum Thema Sex gibt. Die erste, Sex ist ein körperliches Bedürfnis, dem man nachgeben muss. So wie, wenn ich Durst habe, dann trinke ich eben was, wenn ich Hunger habe, dann muss ich was essen, wenn ich Lust auf Sex habe, gebe ich dem nach und lebe das aus. Und das nicht zu tun, wird irgendwie dann als komisch oder unnatürlich gesehen, vielleicht sogar als schädlich, dem ständig irgendwie dagegen zu arbeiten. Und Woodstock, die 68er und so weiter haben diese Sicht sehr populär gemacht als eine Reaktion oder eine Gegenreaktion zu einer total spießigen Gesellschaft. Die zweite Sichtweise ist das komplette Gegenteil davon. Sie kommt wesentlich seltener vor und das ist wahrscheinlich die Sichtweise, die man am ehesten im Kopf hat, wenn man an Kirche und das Verhältnis zu Sex denkt. Diese Sichtweise ist geprägt aus einer langen Entwicklung aus der Antike, wo die Körperlichkeit gegenüber dem Geistigen, gegenüber dem Intellektuellen tendenziell eher negativ besetzt war. Und diese Sichtweise der Negativbewertung des Körperlichen hatte unglaublich viel Einfluss auf die Kirche und die Sichtweise der Kirche. Und deswegen würde ich sagen, ist hier die Sicht, Sex ist maximal ein notwendiges Übel, also eher negativ. Und da die Kirchen, ich sag mal in Klammern, leider lange Zeit einen unglaublich großen Einfluss hatten auf die Gesellschaft, ist es auch tatsächlich zum großen Teil Schuld der Kirche, dass das Thema Sex ein Tabuthema geworden ist. Es ist irgendwie schmutzig, da spricht man nicht so richtig drüber. Und ich glaube, die erste Sichtweise, die ich dargestellt habe, war eine Reaktion oder eine Gegenreaktion auf diese Sichtweise, auf diese Einstellung. Also auf der einen Seite Sex als Trieb, so häufig wie möglich, Bedürfniserfüllung, auf der anderen Seite des Spektrums notwendiges Übel, so wenig wie möglich. Und mein Eindruck ist, dass sich das heute irgendwo in der Mitte eingepegelt hat. Und ich würde sagen, man kann es umschreiben mit, Sex ist meine ganz persönliche Angelegenheit, einfach nur meine Privatsache. Ist doch in Ordnung, solange zwei Erwachsene sich einig sind und niemand gegen seinen Willen was tun muss oder irgendwie dabei Schaden nimmt, dann ist es doch in Ordnung. Ich entscheide selbst und da hat mir auch niemand reinzureden. Und mein Eindruck ist, dass die meisten Leute sich heute bewusst und gerne für diesen, ich sag mal, Zwischenzustand entscheiden. Irgendwie eine eheähnliche Beziehung, ein Mix aus den Freiheiten des Single-Seins, ich kann ja wieder weg, und trotzdem diese verbindlichen Elemente, die uns ja auch irgendwie so wichtig sind. Also so ein Mix. Und dann habe ich da einen Moment nachgedacht und dachte, spätestens bei Themen wie Abtreibung oder die besonderen Herausforderungen von Kindern, die in einer zerbrochenen Familie groß geworden sind oder die Verbreitung von Sexualkrankheiten und so weiter, machen klar, es ist zu kurz. Sex ist nicht nur eine reine Privatangelegenheit. Spätestens da wird Sex zu einer gesamtgesellschaftlichen Angelegenheit. Okay, was sagt die Bibel zu dem Thema? Ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen, noch einen Abschnitt vorlesen, der nicht aus dem Buch Feuchtgebiete stammt, sondern aus der Bibel. Und zwar, meine Braut ist ein Garten voll erlesener Pflanzen. An Granatapfelbäumen reifen köstliche Früchte. Herrlich duften die Rosen und die Blüten der Henna. Nade, Safran und Kalmus, alle Weihrauchgewächse, Zimt und Aloe, Myrrhe, alle Arten von Balsam sind im Garten zu finden. Eine Quelle entspringt dort mit kristallklarem Wasser, das vom Libanon herkommt. Aber noch sind mir Garten und Quellen verschlossen. Ich komme in den Garten zu dir, meine Braut. Ich pflücke die Myrrhe, die würzigen Kräuter, ich öffne die Wabe und esse den Honig, ich trinke den Wein, ich trinke die Milch. Du bist schön wie keine andere, dich zu lieben macht mich glücklich, schlank wie eine Dattelpalme ist dein Wuchs und deine Brüste gleichen ihren vollen Rispen. Auf die Palme will ich steigen, ihre süßen Früchte pflücken, will mich freuen an deinen Brüsten, welche reife Trauben gleichen. Deinen Atem will ich trinken, der wie frische Äpfel duftet, mich an deinen Mund berauschen, denn er schmeckt wie edler Wein und so weiter und so weiter. Hier geht es um eine Hochzeitsnacht. Und lasst mal all die Früchte und all die Gewürze weg, mit denen keiner was anfangen kann. Was dann bleibt, ist Erregung und Feuchtigkeit und Leidenschaft in der Bibel, in Gottes Wort. weil er der Erfinder ist davon. Und Gott sagt eben nicht, das ist ja eklig und das dürft ihr nicht und da redet man nicht drüber. Er sagt, das ist gut, weil ich es gemacht habe. Gott hat Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit gemacht, passgenaue Ergänzung füreinander, nicht nur körperlich, aber eben auch körperlich. Und wenn Gott nicht total von dem, was er da geschaffen hat, begeistert gewesen wäre, und überzeugt gewesen wäre, hätte er nicht sofort dem ersten Ehepaar, was es gegeben hat, gesagt, macht mehr davon. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Da das nicht ohne Sex geht, oder damals zumindest nicht ohne Sex gegangen ist, sagt Gott hier, also los, habt Spaß. Und Gott äußert sich in der Bibel zum Thema Sex. Und zwar nicht, weil er in einem Bereich, der uns irgendwie so besonders wichtig geworden ist, ein paar willkürliche Einschränkungen weitergeben will, sondern eben weil Sexualität so besonders, so prickelnd, so wertvoll, so anziehend, so wichtig und so gut ist. Was ist das Gute an Sex? In dem dritten Bibeltext, der bei euch abgedruckt ist, schreibt der Apostel Paulus an die Kirche in Thessaloniki und er erinnert die Leute in dieser Kirche daran, Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Was bedeutet das? Alle Menschen dürfen so zu Gott kommen, wie sie sind, wie wir sind. Aber er liebt uns so sehr, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir gekommen sind. Er will, dass wir uns weiterentwickeln. Er will, dass wir wachsen, dass wir größer und schöner werden, dass unser Charakter weiter aufblüht, dass wir reifer werden, dass wir ihm ähnlicher werden. So ungefähr kann man beschreiben, was es bedeutet, heiliger zu werden. Er will das für uns, aber wir wollen es häufig irgendwie nicht für uns. Und wie will er das? Durch Verbote, indem er sagt, haltet euch von Sex fern, geht ins Kloster, lebt abstinent. Nein, er sagt, indem ihr euch von Sex fernhaltet, sondern indem ihr euch von sexueller Sünde fernhaltet, von Unzucht, von Porneia, das ist das griechische Wort, von jeglicher Art von Sex außerhalb des biblischen Rahmens, dieser exklusiven, lebenslangen, sexuellen Bundesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Gott sagt, Sex ist gut. Ich habe das Bedürfnis nach Sex in euch hineingelegt. Und richtig angewendet, macht Sex euch heilig, also mir ähnlicher. Aber Sex unangemessen angewendet, ruiniert eure Heiligkeit, distanziert euch von mir. Und vielleicht ist das die nächste Überraschung für dich. Sex hat tatsächlich eine geistliche Dimension. Es gibt das Bedürfnis, das Verlangen nach Sexualität, das ist gut, aber wir sind nicht triebgesteuert und dem total ausgeliefert. Das ist nicht gut. Es ist nötig und es ist möglich, dieses Bedürfnis zu kontrollieren, wie Essen und Trinken und Schlafen und alle anderen Bedürfnisse auch. Auf der einen Seite nimmt die Bibel Sex also etwas von dieser Überbewertung. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Sex. Wie kann man in deinem Alter noch nie Sex gehabt haben? Ich kann mir nicht vorstellen, wie glücklich zu sein, ohne. Ich brauche das unbedingt. Und gleichzeitig sagt die Bibel, man kann Sex im richtigen Rahmen gar nicht genug überbewerten. Das ist der Hammer. Sex ist nicht alles, aber richtig angewendet ist es unglaublich und unbeschreiblich. Und ich weiß nicht, wie häufig ich schon das Argument gehört habe, genau diese mittelalterliche Sicht von Beziehung und von Sexualität, die ist es, die bei mir jegliches Interesse an Glauben einfach nur abtötet. Das ist so ätzend. Mir ist Sex viel zu wichtig, als dass ich mir das von irgendeiner Religion oder irgendwas schlechtreden lasse und madig machen lasse. Aber wenn wir der Logik der Bibel folgen, ist es eigentlich genau umgekehrt. Wenn wir die geistliche Dimension von Sex außen vor lassen, dann machen wir es klein. Dann reduzieren wir das auf das rein körperliche, auf die rein kurzfristige oder langfristige körperliche Befriedigung. Und es wird nicht funktionieren. Die Suche nach dem perfekten Sex haben zu wollen und dabei die Ratschläge dessen, der ein perfekter Erfinder von Sex ist, außer Acht zu lassen. Wenn wir das versuchen, wird das immer ein Kompromiss werden und wir ignorieren das wirkliche Potenzial, die Kraft und die Schönheit, die da drin steckt. Und für viele Menschen ist Sex an sich heilig, aber Gott will noch viel mehr. Er will, dass wir durch eine angemessene Form und durch einen guten Umgang mit Sexualität heilig werden. Wie? Indem wir seine Absichten verstehen, uns damit auseinandersetzen und anwenden. Eigentlich relativ einfach und so schwer. Ich glaube, es gibt keine andere Religion, keinen anderen Gott mit einer positiveren und einer wertschätzeren Sicht von Sexualität als der Gott der Bibel. Er hat tatsächlich was dazu zu sagen, weil er uns Menschen mit unseren Körpern und allem, was wir damit machen können, geschaffen hat und als sehr gut befunden hat. Und er weiß, wie es funktioniert. Das Zweite, was ist der Rahmen? Welchen Rahmen gibt es für Sex? Da Gott weiß, wie gut Sex ist, hat er auch einen speziellen Rahmen dafür geschaffen, in dem diese Art von gutem Sex tatsächlich auch gut aufgehoben ist. Gott will mehr, viel mehr für uns als die momentane Befriedigung. Wenn es wirklich sein Wille ist, dass wir auch durch Sex ihm ähnlicher werden, heiliger werden, dann ist es wichtig, dass wir uns wenigstens mal anhören, was der Erfinder dazu zu sagen hat und warum er denkt, dass der spezielle Rahmen, den er dafür geschaffen hat, und warum er ihn als gut empfindet, um den tieferen Sinn zu erkennen. Ich glaube auch, dass ich die meisten Argumente kenne, warum Menschen zu dem Schluss kommen, nur Sex in der Ehe oder mit Sex bis zur Ehe warten, ist doch totaler Quatsch, ist völlig veraltet. Also erstens will ich sowieso nicht heiraten, dann ist es auch kein Sex vor der Ehe. Zweitens, ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Was, wenn der andere dann im Bett eine absolute Niete ist und ich aus dieser Nullnummer nicht mehr rauskomme? Oder Sex ist extrem wichtig, um einen Partner kennenzulernen. Um wirklich zu wissen, auf wen und auf was lasse ich mich da ein. Dieser Text hier aus dem 1. Thessalonicher Brief, der sagt das, was die gesamte Bibel sagt, im Zusammenhang mit Sex spricht sie immer entweder von Ehe, also innerhalb dieses Rahmens und dort mit allen Freiheiten, oder die Bibel spricht von Unzucht, Porneia, außerhalb dieses Rahmens. Hier heißt es, das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Das griechische Wort Porneia, wovon Porno, Pornografie und alles abgeleitet ist, meint in der Bibel sowohl allgemeine sexuelle Verfehlungen außerhalb des Eherahmens als auch Missbrauch. Und eigentlich ist es ganz einfach. Theoretisch. Sex ist genial. Viel Sex ist viel genial. Sex ist für die Ehe. Nicht davor, nicht daneben, nicht außerhalb, sondern in der Ehe. Das ist das, was Gott sagt. Und ich sage es, weil Gott es sagt. Und ich sage es in dem Wissen, dass die wenigsten das hören wollen. Und ich sage das in dem Wissen als Mann, der weiß, wie schwer das ist und wie viele Gefühle auf dem Weg dahin und auch innerhalb einer Beziehung dagegen sprechen. Aber ich sage das, weil ich total glaube, dass Gott nur das Beste für uns will. Und deswegen möchte ich mich mit auseinandersetzen, was er sagt. Und an dieser Stelle hatte ich Freitag und Samstag fast körperliche Schmerzen, weil ich eure Gesichter vor mir gesehen habe und weil ich eure Fragen vor mir gesehen habe und weil ich all die Gegenargumente vor mir gesehen habe und all die Einwände. Und ich habe zigmal umformuliert. Und ich habe zigmal versucht, diesen Rahmen möglichst so zu beschreiben, dass es einfacher ist, den irgendwie Leuten unterzujubeln, aber es ist mir nicht geglückt. Und ich habe damit gerungen, dass ich verstehen kann, wenn jemand sagt, ja genau das ist ja der Grund, warum ich keinen Bock auf Kirche und keinen Bock auf Gott habe, weil er mir diesen wichtigen Bereich wegnehmen will. Und dann habe ich gemerkt, wie viel heute wahrscheinlich auch noch offen bleiben wird, weil 30 Minuten oder 35 überhaupt nicht ausreichen, um dieses komplexe Thema anzugucken. Also seht es als einen Anstoß und wir diskutieren einfach weiter. Es hängt ganz eng damit zusammen, dass es bei Sex nämlich um viel mehr geht als um das Körperliche, als um die Befriedigung, weil es Gott um uns als Ganzes geht. Um uns als Menschen, als mit allen Facetten, um alle Beziehungsaspekte. Und es ist doch so, dass selbst nach einem verabredeten One-Night-Stand, versprochen, ohne Liebe, ganz ohne irgendwas von Verbindlichkeit, trotzdem fast immer Enttäuschung und Erwartungen übrig bleiben, oder? Wenigstens noch zusammen frühstücken. Der hat mir nicht mal seine Nummer dagelassen. Ich weiß nicht mal ihren Namen. War ich nicht gut genug? Doch, du warst die Bombe. Und warum gehst du dann? Oder er? Nee, war wirklich nicht gut. Gottes Idee von diesem unverbindlichen Privatding denken, wegzukommen, mit so vielen Möglichkeiten für Verletzungen, diesem den Boden zu entziehen. Deswegen hat er sich einen Rahmen dafür überlegt. Und dieser genialen Sex-Sache einen angemessenen Ort zu geben, nicht weil er uns was vorenthalten will, sondern gerade weil er weiß, wie wichtig das für uns ist und weil er weiß, dass Bindungen entstehen, die nicht so leicht einfach wieder aufgegeben werden können. Paulus schreibt diesen Text in einer Zeit, in der es üblich war, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Eine Ehefrau, eine als Intellektuelles gegenüber, eine Dienerin und eine Geliebte. Und Gott sagt zu den Männern, weiter vorne im Brief, in diesem Brief, das habe ich jetzt nicht abgedruckt, sieht man, dass er sie speziell anspricht, weil es ihnen scheinbar schwerer fällt, sich festzulegen. Hört damit auf. Das produziert so viele Verletzungen. Legt euch fest, eine einzige Frau soll deine Geliebte, deine Ergänzung, dein Intellektuelles gegenüber, deine Ehefrau sein, deine Begleitung, deine Entspannung, alles zusammen. Und da, wo das nicht so ist, nennt die Bibel das Unzucht. Und die richtet nicht nur Schaden an gegen Menschen, sondern richtet sich eigentlich direkt gegen Gott, der für uns Wachstum möchte. Heiligung. Es geht Gott um uns als Ganzes. Für Gott ist Sex immer der Ausdruck der tiefstmöglichen Gemeinschaft, die zwischen Menschen möglich ist. Sex in der Ehe ist eine immer wiederkehrende Bundeserneuerung. Du gehörst mir. Wir gehören zusammen. Total. Für immer. Und Sex außerhalb der Ehe birgt immer das Risiko, dass mir jemand ins Ohr flötet, ich liebe dich total, bis jemand Schöneres kommt. Der rechtliche Rahmen der Ehe, der Bund, ist der Rahmen für das Versprechen, ich bin nackt vor dir. Körperlich, emotional, sozial, ökonomisch, persönlich. Wir teilen alles. Verantwortung, Freude, Sorgen, Geld und das Bett. Ich glaube, man kann Gott einiges vorwerfen, aber nicht, dass er eine zu geringe Sichtweise von Sex hat. Geniale Erfindung. Und gerade weil er eine so hohe Sicht davon hat und die Wichtigkeit sieht, legt er so viel Wert auf den angemessenen Rahmen. Das Dritte, was ist der Sinn von Sex? Ist das überhaupt die richtige Frage? Was ist denn der Sinn von Sex? Kinder kriegen? Ja, vielleicht. Bestimmt. Spaß haben? Ja, auch. Aber es geht um noch viel mehr. Sex ist gut und dafür braucht es einen guten Rahmen. Und Paulus stellt in diesem Text klar, dass es einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen der Kultur und zwischen dem christlichen Glauben gibt. Er sagt in Vers 4, jeder soll lernen, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde. Was soll das? Keine Leidenschaft beim Sex? Doch. Aber nicht Sex allein auf der Grundlage von Trieben und Leidenschaften. Modernes Wort dafür wäre wahrscheinlich schwanzgesteuert. Das griechische Wort Epithymia, das Paulus hier verwendet, in diesem Kontext, benutzt er immer dann, wenn er beschreiben will, dass etwas Gutes, wie Sex, Geld, Arbeit, Familie, den ersten Platz eingenommen hat. Wenn etwas Geschaffenes danach strebt, den Platz des Schöpfers einzunehmen. Wenn wir uns Vollkommenheit, ja fast schon sowas von Erlösung und absolute Befriedigung von etwas versprechen, das diesem Anspruch nicht gerecht werden kann, dann geht es in eine Richtung, die nicht gut ist. Und Paulus benutzt an einigen Stellen das Stichwort Götze. Etwas hat den Platz Gottes eingenommen. Und statt von Trieben, von Lust und Leidenschaft soll die Beziehung zwischen Partnern, Ebenbildern Gottes, von einem achtungsvollen und respektvollen Umgang miteinander geprägt sein. Und in diesem Rahmen mit sehr viel Platz für Lust und Leidenschaft. Nicht egoistisch motiviert, sondern von Wertschätzung für den anderen. Und ich sage jetzt was, was wahrscheinlich für viele gar keinen Sinn macht. Um den tieferen Sinn von Sex wirklich zu verstehen, brauchen wir die Liebe von Jesus. Was hat das miteinander zu tun? Seine Liebe zu uns ist Teil ebenfalls eines Bundesschlusses, den er mit Menschen geschlossen hat und in dem er sich komplett und total für uns hingegeben hat. Und diese perfekte Form der absoluten Hingabe, sogar bis zum Tod, ist das Vorbild für die Hingabe an den Partner innerhalb der Ehe, dem Ehebund. Und ein Ehebund, wie Gott ihn sich vorstellt, wird so zu einem Hinweis, zu einem Bild auf etwas viel Größeres, für Erlösung. Und Sex innerhalb dieses Bundes ist ein Vorgeschmack auf den absoluten Höhepunkt, die totale Ekstase und Begeisterung, die Christen erleben werden, wenn sie einmal Gott gegenüberstehen. Den Moment der perfekten und ungeteilten Gemeinschaft und Annahme. Und selbst der perfekteste Höhepunkt beim Sex wird dagegen aussehen wie ein Abziehbildchen. Kein romantisches sexuelles Erlebnis wird jemals dauerhaft die Sehnsucht nach Erfüllung und Liebe in uns vollständig füllen. Aber unser Herz gaukelt uns das immer wieder vor und deswegen versuchen wir es hier und da und immer wieder und immer weiter. Und was uns hier hilft, ist die Wahrheit. Das Problem der Sehnsucht in unseren Herzen liegt so viel tiefer, dass es nur von Gott selbst gestopft oder gestillt, gefüllt werden kann. Und das ist eine ganz wichtige Info, sowohl für Singles als auch für Paare. Wir alle erleben echte Zufriedenheit erst, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus erleben. Das ist schon jetzt möglich und verändert unseren Blick auf das, was uns beschäftigt, an Themen. Perfekt wird es erst dann, wenn wir in der Ewigkeit angekommen und für immer mit Gott zusammen sein werden. Dort werden dann sowohl alle Momente, die sich in unserem Leben nach Verzicht und nach unerfüllten Wünschen und Sehnsüchten angefühlt haben, von einem Moment auf den anderen vergessen sein. Und all das, was wir hier erlebt haben, was wir hier schon als Höhepunkt erlebt haben, wird dagegen auch verblassen, weil das unglaublich viel größer und besser und genialer sein wird. Das heißt, Wachstum und Heiligung passieren immer dann, wenn wir uns auf Gott und seine Gedanken einlassen. In der Partnerschaft von Mann und Frau, die ein Bild ist für Jesus und wie er die Kirche liebt. In der Ehe, die auf den Bund hinweist, für den Jesus sich hingegeben hat. Beim Sex innerhalb dieses Bundes, der eine Bundeserneuerung ist und ein Bild für den Höhepunkt der perfekten Gemeinschaft mit Gott. Und als Single und in der Enthaltsamkeit, die zeigt, dass die echte Erfüllung für uns nur bei Jesus zu finden ist. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Jesus eigentlich nie verheiratet war? Weil er als Bräutigam schon dort auf die Ehe verzichtet hat und auf die Braut, auf uns als Kirche wartet, um einmal mit ihm zusammengeführt zu werden, zu einer perfekten Gemeinschaft. Und alles, was hier gewesen wäre auf der Erde, wäre ein Fremdgehen gewesen. Aber der Bräutigam wartet auf die Braut, die Kirche, auf uns. Ich möchte zum Schluss jetzt noch ein paar ganz praktische Sachen sagen. Für die von euch erstens, die mit Sex mehr anfangen können als mit Gott. Es gibt noch mehr zu entdecken. Den, der das, was dir vielleicht gerade total wichtig ist, erfunden hat. Zweitens, für die von euch, die sich danach sehnen, Sex eigentlich gerne genießen zu wollen, aber gleichzeitig irgendwie Gott gehorsam sein wollen und in dieser Spannung leben. Das ist eine ganz mutige und eine ganz schwierige Spannung. Und wir als Kirche wollen gerne dabei helfen, diese Spannung auszuhalten und Gott und seinen Prinzipien treu zu sein. Und deswegen wollen wir Ehe und Familie und was weiß ich was nicht zu hoch hängen, auch das nicht vergöttern, um da einen zusätzlichen Druck aufzubauen, sondern wir wollen beides als gleichwertige Lebensentwürfe nebeneinander stehen lassen. Beides nicht perfekt, aber eigentlich ganz gut. Es ist kein billiger Trost, dass Jesus sagt, ich warte auf dich. Du bist für mich exklusiv. Das Dritte, für die, die sich entschieden haben, bewusst Single zu sein. Nutzt diese Entscheidung. Nutzt die Chancen, die das mit sich bringt. Deine Gaben, deine Flexibilität, um für andere da zu sein, um für andere eine Ermutigung zu sein. Rede mit anderen Singles über deine Gefühle, über deine Tagträume, über deine Kämpfe. Viertens, für die von euch, die in einer Beziehung leben, aber noch nicht verheiratet sind. Warum seid ihr nicht bereit für den Schritt in diese Verbindlichkeit mit dieser exklusiven Hingabe? Was braucht ihr dafür? Fünftens, für Ehepaare. Genießt das Geschenk der Sexualität, leidenschaftlich und regelmäßig. Und regelmäßig heißt nicht zweimal im Jahr. Es kann Phasen geben, wo das so ist, aber das sollte nicht sehr lange so sein. Regelmäßiger Sex ist ein Geschenk für den Partner und ein Schutz vor Versuchung. Redet über eure Erwartungen. Das ist nicht immer leicht, aber es ist wichtig. Martin Luther, bekannt für seine kernigen Sprüche, soll in Bezug auf die Häufigkeit von Sex gesagt haben, in der Woche Zwier macht im Jahr 104, schadet weder dir noch mir. Ob seine Katharina da immer Bock drauf hatte, weiß ich nicht, aber okay. Für Frauen viel wichtiger als vielleicht oder wahrscheinlich für uns Männer ist die innere Vorbereitung. Wir Männer können häufig umschalten, einfach so, allzeit bereit. Zu mir hat mal jemand gesagt, und das fand ich extrem hilfreich, Sex am Abend mit deiner Frau beginnt schon am Morgen. In der Aufmerksamkeit, in den Gesprächen, in der Kommunikation, in der Wertschätzung, in der Wärme, in der Zuneigung und so weiter. Fang nicht gleich an, wieder zu berechnen, morgens, dann früh heute Abend. Es geht darum, dich zu verschenken, nicht nur zu bekommen. Und das sechste und letzte für die von euch, die merken, ich möchte und ich muss irgendwie was ändern. Ich habe mir jetzt diese Serie angehört. Was soll ich machen? Bei mir sind Verletzungen aus der Vergangenheit vielleicht aufgetaucht. Ich möchte so leben, wie Gott es will, aber es fällt mir so sackschwer. Wir haben bei Mittendrin Leute, die Erfahrung haben und die gerne mit dir, wenn sowas auftaucht, reden möchten. Ich habe gute Literatur. Schreibt Toni oder mir eine E-Mail oder jemandem, dem ihr vertraut, oder kommt zu uns und wir finden einen geeigneten Gesprächspartner, um dahin zu gucken. Auch wenn dir Schuld oder Versagen oder Wut oder Angst oder Scham irgendwie bewusst geworden ist, unsere Kirche soll ein Bild für Jesus sein und dafür, wie er mit Schuld umgegangen ist. Er hat sie getragen und er hat sie vergeben. Und ich habe gestern eine Geschichte gelesen von einer Frau, die zu Jesus geschleift wurde, weil sie häufig Ehebruch begangen hat. Und alle wollten, dass sie gesteinigt wird, weil das wäre die angemessene Strafe gewesen. Und Jesus sagt, hey, wer von euch ohne Schuld ist, bitte, fang an. Und alle sind weggegangen. Und Jesus hat gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Und jetzt geh und sündige nicht mehr. Es ist möglich, Veränderung zu erleben durch Gnade und Vergebung zu erleben durch Gnade. Und ich wünsche mir, dass mittendrin so eine Gemeinschaft immer mehr wird, wo wir nicht verurteilen, aber in Liebe deutlich auf Dinge hinweisen dürfen, die dem widerspricht, dass Gott sagt, ich will, dass ihr heilig seid. Und das ist eine Spannung. Und ich wünsche mir, dass wir diese Spannung gemeinsam aushalten und gemeinsam wachsen und heiliger werden und uns verändern und hinfallen und wieder aufstehen und losgehen. Und dass jemand zur Seite ist, der beim Aufstehen hilft. Und das wird uns Jesus ähnlicher machen. Amen.